Ich wollte nur sagen, ich muss gerade schon lachen, als ich in meine Notizen-App geguckt habe.
Auf welches Wort hast du geguckt?
Der erste Satz, der da steht, ist, es wird episch.
Ja, also Silva ist heute natürlich ein Player in der Folge und ich muss sagen, dass gerade mir niemand einfällt, der so stark meinen Humor widerspiegelt wie Silva. Ich finde Angeberei und Überheblichkeit leider so witzig. Es ist leider so.
Ich finde es auch witzig, aber ich glaube nicht ganz so witzig wie du.
Nee,
irgendwie wirklich deine Sparte.
Ich glaube, ich finde es weniger witzig als du.
Ich glaube nicht.
Ich dachte, jetzt machen wir so einen Wettbewerb, wer es weniger witzig findet, aber machen wir anscheinend nicht. Deswegen herzlich willkommen in der Folge und jetzt geht's los.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Hier ist Fernsehen für alle, hier ist Folge 244 dieses Podcast. Schön, dass ihr da seid. Und mit mir an meiner Seite heute durch diese Folge reiten wird das Baby Reindeer von Fernsehen für alle. Hier ist Nathalie.
Hallo. Ich wollte jetzt möglichst jung klingen, jung und frisch,
ja. Wie ein Neugeborenes. Du klingst immer jung und frisch, natürlich, aber Baby Reindeer ist dir ein Begriff. Hast du geguckt?
Nee, habe ich noch nicht geguckt, aber ich habe Leute darüber reden sehen und dann dachte ich, eigentlich müsste ich mal wieder eine aktuelle Serie gucken, weil habe ich irgendwie schon ewig nicht mehr. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Ich dachte eigentlich, dass du auf die Elchwanderung hinaus
so.
Willst, um ehrlich zu sein.
Stimmt, Reindeer, weiß man ja, ist übersetzt gleich Elch, deswegen.
Korrekt.
Korrekt, ja. Nee, aber meiner Meinung nach auch jetzt seit längerem die erste richtige Hype-Serie wieder, die man so einfach durch so einen Hype mitbekommt.
Hatte ich auch irgendwie das Gefühl. Also irgendwie, ich habe zwischendurch auch Ripley geguckt, aber das ist komplett untergegangen auf Netflix.
Die erste Folge habe ich auch geguckt.
Ich habe es auch noch nicht zu Ende geguckt, aber da dachte ich auch so, also das war ja auch so relativ groß angekündigt und es gibt ja auch viele Promo-Sachen mit Andrew Scott und so, aber jetzt ist dann irgendwie wieder im Sumpf verschwunden.
Ja, ich glaube halt, die Leute, die Andrew Scott irgendwie cool fanden, die wurden dann von der Langsamkeit von Ripley ein bisschen überrascht wahrscheinlich, ne? Also es fängt anders an als jetzt Fleabag oder so, ne?
Und es ist auch nicht wieder Film, glaube ich. Das war auch noch so ein Ding.
Naja, Andrew Scott, lassen wir mal Andrew Scott sein und gehen lieber zu Joko und Klaas, denn das ist ja das TV-Highlight bestimmt der letzten Woche gewesen. Wir sind hier am Freitag oder Samstag, deswegen ist schon eine Zeit her. Trotzdem müssen wir es natürlich hier im Fernsehpodcast besprechen, was da am Sonntag sich abgespielt hat. Joko und Klaas haben bei Joko und Klaas gegen ProSieben 24 Stunden Sendezeit, jetzt anlässlich der Jubiläumsstaffel, erspielt. Und ja, das war natürlich danach dann die Frage, was sie da konkret draus machen. Es war dann einen Tag davor irgendwann bekannt, da haben sie das dann irgendwie auf so ein DIN A4-Blatt geschrieben, handschriftlich. Und dann ja, war klar, was ungefähr laufen wird. Verschiedenste Live-Strecken, zwischendrin dann halt so Joko und Klaas Highlights, aber auch so Sachen, die sie aus dem Archiv rausgekramt haben. Und ja, das war dann im Prinzip der ganze Tag, der von den beiden bespielt wurde. Hast du den Plan gehabt, da so intensiv, ich weiß es ja, du hast ja auch intensiv reingeschaut, hast du den Plan gehabt, da so intensiv reinzuschauen?
Ja, auf jeden Fall. Nee, also ich habe mich schon darauf gefreut, weil einfach ich erstmal so dachte, 24 Stunden ist ja mega lang. Was ballern die dann da alles rein? Und dann hat es auch Sinn gemacht, dass die dann eben teilweise so Supercuts von Aushalt nicht lachen zum Beispiel da mit reingebracht haben. Das verstehe ich auch. Es war ja dann manchmal so anderthalb Stunden oder so zwischendurch. Aber alleine, wie es dann auch losgeht um 0 Uhr, hat mich halt total interessiert. Und ich liebe auch so Livestreams an sich. Und das war ja irgendwie dann teilweise wirklich wie so ein Livestream im Fernsehen mit denen. Also, keine Ahnung, es war zwar professionell, aber trotzdem war es ja so ein bisschen, ja, keine Ahnung, wir können halt machen, was wir wollen. Und da war ich sehr gespannt drauf.
TV-Anarchie.
Ja.
So würde es die Bild-Zeitung wahrscheinlich beschreiben. Es war tatsächlich mal wieder so ein Hauch von, man muss da jetzt reinschauen, weil sonst kann man, also klar, man kann die Sachen ja auch nachschauen, ne? Sollte man auch, weil es gut ist, aber ich glaube, und das war da für mich, der Moment, ich habe es nicht so intensiv verfolgt, wie man jetzt denken würde, also zumindest im Vorfeld. Ich habe jetzt, klar wusste ich, das ist der Tag. Mhm. Ich habe auch den Zettel gesehen, was da alles passieren wird. Dachte aber jetzt nicht, dass ich so krass da jetzt reinschauen werde, ehrlich gesagt, weil ich dachte, ja, come on, irgendwas wird schon passieren am Sonntag. Da natürlich sauschlechtes Wetter am Sonntag. Ich bleib zu Hause, ich bin K.O., ich knall mich auf die Couch, mache Fernseher an und komme dann nicht mehr so davon weg. Ne? Ja. Das ist natürlich auch Sonntag ein schlauer Tag dafür. Also ich war am Samstagabend bei dem Geburtstag, da kam ich dann irgendwie so um 2 und da habe ich mal eingeschaltet. Ich dachte, ich komme noch rechtzeitig zu, ich weiß gar nicht mehr, wann das lief, aber dieses Uri Geller Live-Alien-Experiment wurde doch auch nochmal wiederholt.
Ach echt?
Aber das habe ich, glaube ich, verpasst.
Das habe ich nicht
gesehen.
Ja, das
habe ich, glaube ich, verpasst. Nee. Ja, deswegen fand ich es halt geil, wegen dieser ganzen alten Archivsachen. Mhm. Und ich wusste natürlich auch, ich habe auch gelesen, die größten Fehler in der ProSieben-Geschichte, also die großen Fails. So, und da war ich natürlich auch gespannt, was sie da rausholen werden.
Ja.
Und ja, da war ich sehr überrascht, natürlich nicht, dass sie auf meine Lieblingssendung quasi hingewiesen haben. Auf Platz 1, glaube ich, der größten, oder ich weiß nicht, auf Platz 1, nee, Platz 1 waren so Joko und Klaas Sachen, ja. Darts-WM und sowas. Aber dahinter dann kam natürlich auch meine große Lieblingsshow, Wer schläft, verliert, mit Tore Schöllermann 2020. Ja, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet und man hat wieder so ein paar Ausschnitte gesehen, also vielleicht habt ihr es auch gesehen und jetzt wisst ihr, wovon ich rede. Es war natürlich absolut furios, was da abgebrannt wurde vor ein paar Jahren. Am Anfang war das eher so meins, dass ich so gesagt habe, okay, diese ganzen alten Archivsachen und was die da alles rausgraben. Am Vormittag liefen ja dann auch die Talkshows nochmal mit Arabella und so. Tatsächlich war ich dann aber, als ich eingeschaltet habe am Sonntag, war ich dann direkt in der Live-Sendung da am Frühstück da dabei, ja. Also dieses im Frühstücksfernsehen-Setting. Das hat natürlich dann auch seinen Reiz, weil es halt einfach live ist und man nicht genau weiß, was die jetzt eigentlich machen wollen. Ja,
das fand ich auch mega witzig. Also alleine schon um 0 Uhr diese Übergabe, die natürlich auch wieder komplett übertrieben so war. Mit diesen Leuchtfeuern und dann haben sie ja auch ein kleines Feuerwerk im Keller veranstaltet. Das fand ich schon irgendwie geil. Und dann habe ich auch erst wieder 11 Uhr oder wann das war, da habe ich dann auch erst wieder reingeguckt, wo sie dann auf den kleinen Flohmarkt veranstaltet haben und dann für jeden Schrott irgendwie 1.000 Euro hingeblecht haben.
Ja, unter anderem diese geilen Schuhe, die Joko dann anhatte den ganzen Tag über.
Vor allem, das war ja die erste.
Dann bin ich nicht mehr so richtig davon losgekommen. Dann habe ich eigentlich die ganze Zeit weitergeschaut, bis in den Nachmittag rein, bis dann ja diese UNO oder besser gesagt Bruno. Spiele Nachmittagssendung lief. Also da wurde dann mit Sido zusammen und mit Jakob im Olympiastadion UNO gespielt. Mit besonderen Regeln, dass sie irgendwie nicht Fragen stellen durften und gab dann noch weitere Regeln. Das war nicht live, ne, das war aufgezeichnet. Das ist wieder so ein Ding, das hat aber vielen so diesen, das ist ja, also auf meinen Begriff ist es typisch deutsch, dass man bei Fernsehsendungen ständig nach Fake schreit und auch hier so nach, ah, das ist aufgezeichnet und es kann ja gar nicht innerhalb von 48 Stunden alles geplant sein. Wen juckt das? Wem ist das wirklich auch wichtig?
Ja.
Wie lange die hatten für die Planung von diesem kompletten Tag? Ist doch scheißegal. Also wirklich, ich verstehe mal die Diskussionen da nicht, die da immer beginnen. Aber ja, war zu erwarten. Das war nicht live, aber es war trotzdem irgendwie funny mit diesen extra Regeln, die sie da hatten. Und dann ging es weiter und der Vorabend, was auch ganz geil war, diese ganzen alten Tough-Ausschnitte von Steven Gätjen auch, wie
das
er da noch moderiert hat.
Das habe ich leider
so
nicht gesehen.
Ja, das war auch ganz cool. Ja, dann ging es in den Vorabend. Das Einzige, was ja normal lief, war die Newstime und dann eben viele Aushalten nicht lachen, Best-Offs und dann lief um 20:15 eine, wie sie schon davor angekündigt haben, eine sehr gute Quiz-Sendung oder sowas mit hoher Gewinnsumme. Also ein Quiz, das sie sich ausgedacht haben, was aber noch nicht irgendwie getestet wurde oder so. Und das haben sie einfach mal live dann um 20:15 bis 23 Uhr oder sowas gesendet, ja. War das auch dein Highlight des Tages oder war es was anderes?
Nö, ich glaube, mein Highlight war schon so der Anfang, weil das da irgendwie noch so super, keine Ahnung, da waren die auch noch so aufgedreht. Ich so das Gefühl, die sind ja da auch noch durch Berlin gelaufen und so. Aber die Quizshow fand ich tatsächlich gut. Also dafür, dass es irgendwie so ein, ja, es war ja jetzt nicht noch nicht so super ausgefeilt, aber dafür fand ich die Regel noch ganz cool.
Am Anfang habe ich mir gedacht, okay, das ist viel zu verkopft, ich werde es auch niemals checken, aber es ist eigentlich nicht so schwer. Da steht halt eine lange Schlange an Leuten vorm Studio, die halt alle dann nacheinander reinkommen und vor Joko und Klaas sitzen drei Leute und diese drei Leute bekommen eine Frage gestellt und wenn man sie weiß, kann man buzzern und diese Fragen werden immer schwerer, werden dann wieder leichter, werden dann wieder schwerer bis zu der 25. Frage, die dann den Gewinn von 100.000 Euro, also wer diese letzte Frage, die 25. Frage mit beantworten kann. Und also dazu musst du quasi einer von den drei Menschen sein, die da vorne sitzen natürlich. Also du musst davor schon irgendwie im Idealfall was geleistet haben und ein paar Fragen richtig beantwortet haben. Außer du bist der Lucky One, der dann kurz davor erst reinkommt. Du musst Fragen beantworten, die teilweise auch sehr schwer waren dann. Und du musst, wenn du eine falsche Antwort gibst, rausgehen. Also das ist das Ding, ne? Du hast quasi ein rotierendes Dreierpanel und musst, wenn du eine Frage falsch beantwortest, rausgehen. Wenn du richtig bist, dann darf deine ganzen Kollegen dürfen alle bleiben sozusagen, die neben dir stehen. So, und das hat dann zur Folge, dass du natürlich taktisch auch spielen kannst, dass du eigentlich nie drückst, weil du dann eigentlich gar kein Risiko hast, rauszufliegen. Was aber dann entsteht, ist natürlich dieser zwischenmenschliche Druck, so dass du vielleicht gerade neu reinkommst und irgendwie jetzt dich erstmal beweisen musst, weil vielleicht hat dein Kollege gerade gedrückt, dann bist du jetzt so ein bisschen unter Zugzwang. Und es läuft ein Timer, ne, für die drei immer. Das heißt, wenn nach, weiß nicht, 90 Sekunden keiner drückt, dann sind alle raus. Ja, so, also es muss jemand drücken, es muss jemand eine Antwort geben. Und das war dann ganz spannend, welche Taktiken sich da schon entwickelt haben. Das hat einige dann wirklich, oder einer vor allem, der dann wirklich die Taktik immer gemacht hat, so einer wird schon drücken, weil niemand lässt diesen Timer runterlaufen. Das war aber
auch mutig. Also, weil da waren ja gerade dann zum Ende hin, wo dann die Fragen auch wieder schwieriger wurden, da hat er es ja wirklich richtig drauf ankommen lassen. Da waren irgendwie nur noch so 5 Sekunden und er so, weiß ich jetzt auch nicht. Ich dachte mir so, Junge, so drückt doch wenigstens einmal, ansonsten ist gleich in 2 Sekunden Schluss für euch alle.
Ich dachte mir, wie würde ich das machen? Und in vielen Fragen, und gerade wenn da irgendwie jemand neu dazukommt oder so, dann, glaube ich, würde ich auch diese Taktik lange spielen, glaube ich. Weil
also kann man ja auch, aber ich fand es irgendwie krass, dass der dann so trotzdem so locker aussah dabei. So, der war halt, hat halt gar keine Regung gezeigt.
Du hast da nichts zu verlieren, außer so ein bisschen Sympathie eventuell, aber du hast halt nicht irgendwie einen Einsatz, den du da bringst. Also du kommst halt, im blödsten Fall kommst du mit nichts und gehst mit nichts. So. Und deswegen, mein Gott, ob die anderen jetzt rausfliegen mit dir zusammen, kann mir dann auch wurscht sein, weil ich kenne die Leute nicht. Spannender Versuch. Ich frage mich, ob man dann, und das war ja dann, ne, am Ende gab es ja das Finale und dann hat Hannes Hiller, der ProSieben-Chef, dann auch live angerufen und gesagt, ich finde das gerade spannend, wir sollen das nochmal machen und diese Show gibt es dann vermutlich nochmal. Bin gespannt, was sie da in der Hinsicht ändern, ob man das überhaupt verhindern will sozusagen oder ob man das noch attraktiver.
Oder?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie ein paar Anpassungen machen.
Ja. Aber so das mit dem, du musst nicht unbedingt drücken, um bis ins Finale zu kommen, das ist ja Teil des Konzepts.
Ja.
Ja, weil da haben sich ja auch wieder Leute drüber aufgeregt, wo ich so dachte, Leute, das ist ja kein, also das darf man ja, das ist ja der Sinn des Spiels.
Ja, genau. Genau, also ich frage mich aber, ob sie zum Beispiel Joko und Klaas noch ein bisschen besser briefen, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Taktik, hat die auch so ein bisschen aufgeregt, dass er sich, also dieser Fatih, ne, der Kandidat Fatih, dass der sich so verhalten hat, so. Ich glaube, du musst ihn auch ein bisschen als Host so unter Druck setzen, dass er sich so ein bisschen hinterfragt.
Ich habe es eher so wahrgenommen, dass sie die anderen beiden ein bisschen mehr aufstacheln wollten, weil die halt auch nichts zu ihm gesagt haben, sondern dann immer halt selber, na gut, dann drücke ich halt so. So hatte ich eher das Gefühl. Also, die haben ja dann auch am Anfang, als die Kandidaten dann immer Schere, Stein, Papier gemacht haben, um auszulosen, wer drückt, haben sie dann auch gesagt so, nee, das lassen wir jetzt. Da hat man schon irgendwie gemerkt, dass die so ein bisschen mehr irgendwie wollen, dass die untereinander interagieren. Also ich denke mal, das wäre dann bei der nächsten Sendung schon ein bisschen besser. Und da wissen ja die Leute dann auch, worum es geht und denken sich bestimmt, geil, kann ich eine mega gute Taktik machen und irgendwie so arschlochmäßig vielleicht spielen. Ich glaube, da hätten schon Leute Bock drauf.
Ja, und das war der komplette Tag. Also wir sollten es auf jeden Fall besprechen, weil da waren einige schöne Momente dabei und ja, ein bisschen der Beweis oder ja, eine Anzeige dafür, wo das lineare Fernsehen echt noch Chancen hat, weil an dem Tag haben nicht so viele Baby Reindeer sofort geguckt, ne? Weil das kannst du halt immer gucken, aber das, ja klar, kannst du es nachgucken, aber der Spaß lag schon darin, das live irgendwie mitzuverfolgen.
Hast du irgendwie gelesen, wie viele Leute das geguckt haben?
Vom Marktanteil der erfolgreichste Tag für ProSieben seit 2020 oder so, also was den kompletten Tag angeht, was natürlich schon
das ist
krass ist und deswegen kann man schon sagen, hat auf jeden Fall funktioniert und jetzt kann man sich überlegen, ich glaube, Joko und Klaas, das klappt in der Form wahrscheinlich höchstens ein, zweimal im Jahr, so dass man so einen Tag macht, weil sich das dann, glaube ich, schon abnutzt.
Ja.
So, aber theoretisch kann das ja jeder machen. Oder ne, man könnte auch sagen, heute ist der große Live-Galileo-Tag, an dem 50 Live-Sachen bei Galileo passieren. Oder heute ist der große GZSZ-Tag irgendwie bei RTL oder was weiß ich. Oder kein Plan, ne? Also das ist ja schon wiederholbar. Es kostet natürlich super viel Mühe und die haben sich mal wieder super viel Mühe damit gegeben und da war sehr viel Planung dahinter und ein bisschen Geld natürlich auch und das, glaube ich, will sich nicht jeder Sender leisten, was natürlich auch ein gewisses Risiko ist, aber jetzt, glaube ich, haben mal wieder Joko und Klaas die Pionierarbeit geleistet und jetzt, ja, vielleicht macht das Schule.
Ja.
Dann gehen wir weiter zu der News der Woche auf jeden Fall, denn wir wissen ja, dass in diesem Sommer natürlich so einige Highlights noch laufen im Fernsehen. Wir haben natürlich das Sommerhaus, wo ich auch gar nicht mehr so lange, also bald mit irgendwie Cast-Neuigkeiten rechne. Die drehen ja normalerweise dann immer ab Mai oder so schon. Ich frage mich, wie sie sich alle aufteilen, weil wir haben ja die EM, die natürlich den Sommer über auch laufen wird und so ein bisschen Sommermonate wegnehmen wird, wo viele eben ausweichen werden mit ihren Sendungen. So, und dann haben wir danach aber, ja, wie wir wissen, das Sommer-Dschungelcamp. Ich bin an Star holt mich heraus, die Jubiläumsstaffel in Südafrika, wo wir ja wissen, dass da All-Stars einziehen werden, genau wie in UK. Und jetzt hat die Bild da schon einige Namen, also sie glauben, einige Namen zu wissen, so. Und also es gibt ein paar Namen, die sie glauben zu wissen und ein paar Namen, die laut ihnen im Gespräch sein sollen. Und ja, die Leute, die laut Bild safe dabei sind, sind Sarah Knappig, Carla Loth, Dani Büchner, Georgina Fleur und Thorsten Legert. Das sind die Safen. Mhm. Und die Leute, die im Gespräch sein sollen, laut Bild, sind Indira Weiß, Chris Töpperwien, Gina-Lisa Lohfink und Julia Siegel.
Das finde ich krass.
Ja. Wir haben ja darüber diskutiert, ne? Es gibt zwei Arten, wie du es machen kannst. Entweder du machst die All-Star-Staffel mit den einfach prominentesten Dschungelgesichtern sozusagen, oder du machst halt eine mehr oder weniger normale Dschungelcamp-Staffel oder versuchst es zumindest und nimmst Leute rein, die vielleicht zu früh rausgeflogen sind, wo noch mehr Potenzial drin gesteckt hätte. Ja, die vielleicht irgendeine Geschichte haben, die nicht so richtig vorkommen konnte oder so, ne? Wo man denen einfach so eine zweite Chance geben würde, so vielleicht. Und jetzt ist ganz klar, das war ja auch schon, hat sich ja schon abgezeichnet, dass es eher so die erste Variante sein wird. Es wird ja auch nicht live sein, deswegen, ja, wird es schon nicht so richtig vergleichbar sein mit dem Januar-Dschungel in Australien wahrscheinlich.
Nee, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da ein ganz komisches Gefühl bei dieser Sendung. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, das wird so wie damals, ich bin als Star, holt mich wieder rein, wo wir auch so gesagt haben, geil, da bekommt noch mal jemand irgendwie eine Chance, wo wir der irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich witzig war, aber dann zu wenig Anrufe hatte, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und am Ende hat halt Brigitte Nielsen gewonnen. Cool. Und jetzt denke ich mir so, es fühlt sich an, als würde sich Geschichte wiederholen. So ein bisschen. Als würde das da so aufgezeichnet werden. Und da sind halt auf jeden Fall coolere Leute, als ich gedacht hätte so. Aber auf der anderen Seite sind da auch Kombinationen, die wir halt auf jeden Fall schon in- und auswendig kennen. So wie Julia und Sarah zum Beispiel. Das ist ja eigentlich genau dasselbe wie bei Kampf der Reality Stars. Dass dann Julia da auch wieder sagt, ja, privat ist die Sarah eine ganz liebe, aber hier also wirklich unerträglich, dieses Mädchen. Und dann, ja, weiß ich nicht. Und auch Gina-Lisa einfach nicht mehr. Einfach mal zu Hause lassen, die Gute. Einfach mal nicht mehr einladen. Ich glaube, das ist auch nicht gesund.
Ich finde auch Gina Lee ist alles andere als eine Dschungelikone oder so. Die hat eine ganz langweilige Dschungelstaffel gehabt und hat selber sehr früh rausgeflogen, verhältnismäßig.
Also wenn, dann hätten sie noch mal irgendwie Honey aus der Grube holen sollen. Ich weiß nicht, was der macht oder wo der ist, aber einfach da noch mal anfragen. Aber doch nicht Gina Lisa.
Also ich weiß nicht, ob das ihre Rechnung ist, dass es jetzt quasi die große Reunion aus Sarah Knappig und Gina Lisa nach so vielen Jahren ist, ob sie das wollen so.
Aber die hätten wir auch schon, wenn die das selber, wenn sie das selber gewollt hätten, dann hätten wir das schon in den letzten 15 Jahren haben können.
Ich bin jetzt auch nicht sonderlich hyped jetzt dafür. Es ist natürlich, jedes Format mit Sarah Knappig ist erstmal cool und Georgina ist da auch wieder dabei. Deswegen, natürlich kann das irgendwie lustig sein. Aber aufgezeichnete Sendung und Kader, genau. Und ja, es macht mich jetzt nicht sonderlich heiß darauf, weil irgendwie, ich denke auch eher, dass es mal wieder darin münden wird, dass sehr viele Highlight-Clips halt gezeigt werden vielleicht oder so. Oder vielleicht dann wieder, ne, irgendwie es wird im Camp wird darauf angespielt, was früher passiert ist. Dann spielt man wieder Sachen von damals ein als Reminder und so. Und die Sachen haben wir durch 50.000 Stunden danach und durch 50.000 Dschungel-Highlight Donnerstag mit Olivia Jones und sowas haben wir ja mittlerweile alles 50 Mal gesehen. Deswegen juckt mich das alles nicht so sehr, diese Nostalgie.
Also ich habe mir auch diesen Trailer für die UK-Staffel mal angeguckt, weil da lief das ja schon irgendwie, keine Ahnung, vor einem Jahr oder wann das war. Also auf jeden Fall schon eine Weile her. Und da habe ich auch gar nichts von gehört. Dachte dann so, das ist auch kein gutes Zeichen, wenn man dann so im Internet unterwegs ist und da nie mal irgendwas in die Timeline gespielt wurde. Und da war der Trailer eher so darauf ausgelegt, dass die alten Stars quasi sich nochmal so richtig krassen Herausforderungen stellen sollen. Und dann haben die da eher auch so ganz viele Spiele gezeigt, also nicht Spiele, aber so Challenges gezeigt. So dieses eine, was wir auch mal hatten mit diesen riesigen Bällen in der Luft, wo die da so rüberspringen müssen und sowas. Und da dachte ich dann so, okay, vielleicht ist das dann eher der Fokus, weil sie es halt schon mal gemacht haben, dass sie dann irgendwie nochmal, schwere Aufgaben zu bewältigen.
Sarah Knappig muss nochmal in die My Air Was Away Prüfung.
Ja, das wird wahrscheinlich passieren, aber irgendwie, das ist ja so das, was manchmal mich am wenigsten interessiert beim Dschungelcamp, dass da irgendwer in luftiger Höhe irgendwas machen muss.
Die Leute kennen sich ja auch, ne? Das sind ja die Leute, die wirklich immer zusammen in der Stunde danach sitzen und sowas und deswegen kein Plan, ob das dann für die Leute auch so spannend ist, da immer wieder dieselben Leute zu sehen. Ja. Mal schauen, ob das so die ganz große Euphorie auslösen wird dann.
Ja.
Jetzt gerade ist auf jeden Fall Kampf der Reality-Stars Zeit, obviously. Und da gehen wir jetzt mal rein in Folge 3. Die haben wir geschaut in dieser Woche. Und ja, die Staffel finde ich immer noch ganz cool. Hat immer noch einen guten Start jetzt eigentlich hingelegt. Kampf der Reality-Stars und in dieser Woche ist natürlich ein Mann angekommen, auf den wir auf jeden Fall heiß gewartet haben, nämlich Silva. Und die zweite, die angekommen ist, ist Easy Glück, die wir natürlich auch schon aus Couple Challenge zum Beispiel kennen, aber natürlich auch als Stimmungssängerin mit Schwerpunkt Mallorca-Musik vom Ballermann.
Ich wusste gar nicht, dass das so genannt wird, Stimmungssängerin.
Ja, das nennt auch, glaube ich, nur Easy Glück so wahrscheinlich.
Vermutlich.
Aber ja, man kennt sie natürlich auch von ihrem legendären Song Delfin in meiner Bauchtasche.
Mhm.
Also ich kannte den wirklich gar nicht. Also ich gucke ja einige so Mallorca-Sachen auch gerne, aber ich habe den noch nie gehört, glaube ich.
Ich glaube, ich kannte den Titel, aber ich glaube, ich habe es noch nie gehört.
Calvin kannte ihn auf jeden Fall.
Ja,
trägt auch
klar.
Die ganze Zeit eine Bauchtasche.
Der hat ja auch einen Delfin in seiner Bauchtasche.
Ja, ansonsten war natürlich Silver Time und Silver, ich habe schon gesagt, es hat wieder genau das getriggert bei mir. Ich war wieder sofort Fan, weil er, also der Einführungsfilm von ihm natürlich schon wieder stark ist. Immer wenn er über sich selbst redet, ist es eigentlich geil, weil er natürlich diese absolute Arroganz und die Überheblichkeit hat, die man natürlich sehen will, diese Fallhöhe, die er sich selber aufbaut, die er dann bei Prominent getrennt natürlich einlösen konnte, indem er dann alles reingeschmissen hat bei der legendären Challenge, die wir in den TV-Momenten des Jahres hatten. Aber er baut hier natürlich schon wieder sofort vor und sagt natürlich, dass er der Superstar ist und dass er der Reality-Star ist. Und ich war früher beim Promi-Dinner und bei Mieten, Kaufen, Wohnen und so. Da gab es diese ganzen Shows noch gar nicht und so. Und alle Zusammenschnitte, die mit Arroganz und Überheblichkeit zu tun haben, Das weißt du als Felix von Jascherow-Fan natürlich auch.
Ja.
Die sind natürlich super und die waren auch hier der Shit.
Da kann man auch einfach gute Schnittbilder dann mit den anderen machen, wie die dann da einfach nur so gucken und dann im Interview sagen, ja, aber weiß ich jetzt auch nicht, also was der da alles, der labert ja, der labert. Das Calvin war ja wirklich von Anfang an gar keinen Bock auf die Typen gehabt. Und dann später sieht man selber wieder auch so, sagt, ja, also Calvin und ich, wir wären keine Freunde. Und die haben sofort gemerkt, dass die irgendwie gar keine Chemie miteinander haben.
Ja, aber dieser Zusammenschnitt war wirklich so geil. Immer wieder Leute im Sprechzimmer oder in der Starbucks, die dann so sagen, was Silber für ein Typ ist und dann wieder so ein ganz kurzer Schnitt so eo, eo, und einfach so, wie er so zwei Takte singt wieder und dann wieder so.
Ja. Und dann Tanja so, mein Sohn liebt deine Songs, wer, wer. So geil. Wie dann immer eine Person mindestens dabei ist, die dann so sagt, ja, mein Kind oder damals oder war. Und er so, ja, ja, also wir haben immer noch international ganz viele Fans.
Ich habe das jetzt mit meiner Frau, wir machen zusammen die Hot Bandidos jetzt und ist es jetzt eigentlich seine Ex wieder? Ist, also mit der macht er das doch, oder?
Ist ja,
es jetzt
wieder seine Frau? Ist immer noch die Steffi oder wie die hieß, keine Ahnung. Ja. Aber da haben sie ja dann auch so, oder er selber hat ja dann auch so Songs angestimmt, wo ich dann selber so dachte, hey, das ist doch nicht deren Lied, das ist doch ein Cover. Und der sagt dann so, das kennen alle, das kennen alle. Ich denke mir so, ja, weil das aus den 70ern ist oder so, deswegen kennen das alle.
Wenn wir die Festivals spielen, das kennen die, die kennen das alle, die machen da mit und so, du musst dir das vorstellen. Weil er immer so schnell redet und so. Und dann immer wieder diese kurze Schnitte, wo er irgendeine random Sache tut, wie irgendwie die Nummer 1 im Haus bin ich und so. McDonald's, McDonald's, da, 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 da. Die hat die dann auch so random gesungen in diesem
das kennen Teil. Alle, weil das DJ Ötzi schon vor 100 Jahren gesungen hat.
McDonald's, McDonald's, da, 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 Pizza. Ja, und 2013 war natürlich schon im Dschungelcamp, hat er natürlich auch ein, zwei Mal erwähnt. Ja, dann ging es los mit dem Bestrafungsspiel, der Deutsche Reality-Preis, ein Ranking-Spiel natürlich wieder, wo man sich dann, wie wir es ja schon kennen, vor allem nach der Gage geordnet hat, wo ich aber sage, nein, es geht nicht, dass das so schwer ist zu verstehen, wie das Ranking funktioniert. Das war doch verwirrend hoch 10, wie immer wieder die Frage verändert wurde. Ne, das war doch, also ich habe so Anni gesagt, ich check's gerade nicht, wir müssen nochmal zurückgehen. Was ist jetzt konkret, was ist das Ranking? Also fragen die jetzt, wer hat die niedrigste Gage? Dann war wieder die nächste Frage, was war die höchste Gage? Und dann wieder immer im Off-Text mussten sie es ja selber irgendwie wieder einfangen. So, also, jetzt kommt gleich ganz unten der Star mit der höchsten Gage. Und so, das muss er immer wieder neu erklären, weil es immer wieder anders war, das Ranking. Und ich sage, nein, bleibt bei einer Richtung, in wie er rankt. Fragt doch immer nach der höchsten Gage. Es ist doch gar nicht so schwer. Ja, ich fand es hochverwirrend. Ich war komplett raus, teilweise.
Ja, also ich glaube, einmal dachte ich dann auch so, warum stellen sie jetzt irgendwie Elsa nach links? Weil die hat
links und
da
rechts.
Hat man ja dann immer
und nach oben und unten.
Und rechts war dann eigentlich normalerweise die niedrigste und links stand dann immer irgendwie Jenny Elvers oder so. Und einmal war es dann aber andersrum und da dachte ich dann auch so, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Aber ich glaube, die haben das halt für die Kandidaten auch selber so verwirrend gestaltet, oder?
Ja, aber das kann ja nicht das Ziel sein, dass ich komplett verwirrt bin. So. Also ich muss hier mitschreiben, ich muss das richtig angeben hier. Also es kann ja nicht sein, dass ich hier immer wieder stoppen muss und zurückgehen muss. Was war jetzt hier genau links, rechts? Nee, rechts steht da die niedrigste und so. Und dann ist das wieder aber unten, dann in dem Ranking, was aufgedeckt wird.
Ja, aber ich fand so, nach dem dritten Durchgang hat man es dann selber schon gecheckt anhand der Aufstellung, die da gemacht haben. Weil immer dieselben halt. Also man wusste dann irgendwann, Keno hat aus irgendwelchen Gründen mega viel angeboten bekommen. Elsa hat am wenigsten und dann so die anderen waren immer so, Alex hatte relativ viel. Also daran konnte ich es dann relativ gut verstehen. Aber du hast recht. Man hätte es einfach nach einer Sache so lassen sollen.
Maurice war natürlich derjenige, der hier am meisten auf die Fresse bekommen hat von dem Off-Text und so weiter, weil er nach und nach erfahren hat, dass er deutlich weniger als zum Beispiel Alex bekommt oder auch andere.
Eigentlich als fast alle, glaube ich. Außer
als fast alle, genau.
Das fand ich so lustig. Der war einfach, er ist so unsympathisch, aber er ist trotzdem in jeder Folge bis jetzt der Main Character gewesen, muss man wirklich so sagen. Also von Anfang bis Ende eigentlich. Und auch dass sich das dann so geil durchzieht, dass man so mit jedem, mit jeder Aufstellung gemerkt hat, Maurice versteht auch nicht, wie sich eine Gage ergibt. Er hat sie überhaupt nicht verstanden. Und dann stand er immer, also wenn die jetzt, dann weiß ich auch nicht. Und dann irgendwann Theresia mehr Gage als Maurice und seine Worte dazu sind, das ist eine bodenlose Frechheit, nur für ein paar Stöcke im Bein.
Er hat gesagt, für ein paar Stähle im Bein, hat er gesagt.
Ja, genau.
Jetzt würde, und später würde dann so, nochmal.
Würden die, wenn sie so
ein paar Schrauben, ja, da drin hat oder was?
Genau, ja. Würden die einfach so sagen, ja, Theresia, die hat hier eine Story mit irgendwelchen verlängerten Beinen und deswegen bekommt die 5.000 Euro mehr als Maurice.
Ja, seine Argumentation hat sich auch mehrfach gedreht, weil dann hat er irgendwann mit dem Altenpfleger argumentiert, so, ja, aber der Altenpfleger ja, verdient so wenig Geld und die Hampelmänner hier drin verdienen so viel, ist ja auch traurig und so, aber ich verdiene natürlich wesentlich mehr. Ja, also es war schon sehr witzig.
Dass dann Alex auch derjenige ist, der da leider das dann erklären muss und dann so sagt, ja, ist ja auch, ne, den Aufwand, ja, den man hat und das Geld, was man normalerweise in der Zeit einnimmt, was so, ich habe halt Fitness-Klienten, muss halt alles wieder reinkommen und dann blenden sie Maurice ein mit seiner, mit
was
dem Schleim auf dem Kopf.
Was für einen Nutzungsausfall hast du? War natürlich seine Worte. Du wohnst zu Hause, du musst keine Miete zahlen. Ist ja klar, dass du da irgendwie weniger verlangen kannst und so. Und bei ihm natürlich mit laufendem Business, ne? Wir wissen ja, Corona-Station, glaube ich, so eine Teststation mit Dings damals.
Ja.
Und Keno, ja, hat anscheinend, weiß ich auch nicht, Ingolenzen, ja, hat für ihn die Deal gemacht, auf jeden Fall.
Ich fand's auch lustig. Da war doch auch einmal die Frage mit, wer wurde zuerst angefragt? Und da war ja Maurice ganz vorne. Und dann meinte doch Alex so, ja, die Leute, die zuerst angefragt werden, sind doch meistens die, wo man weiß, die sagen gleich zu. Das fand ich so witzig, weil ich so dachte, natürlich. Der war da in seinem übelsten Sommerhaus-Höhenflug, so beide natürlich, aber Maurice halt, glaube ich, noch mehr. Gerade noch irgendwie versucht, da Frauke Ludewig in die Pfanne zu hauen, was auch nicht geklappt hat. Aber von sich selber denkt er ja immer mega geil. Und dann fragen die da auch noch an fürs nächste Format. Ja, ja, mache ich, bin dabei.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, immer, dass die so spät anfragen, weil die beginnen ja Mitte Januar zu drehen. Mhm. Das heißt, die können doch nicht das war ja Anfang November, als das Sommerhaus-Wiedersehen lief. Das kann ja nicht so spät sein. Also ich glaube, die haben wahrscheinlich schon die haben mittlerweile eben im Sommerhaus so eine laufende Connection, glaube ich, dass sie ja wahrscheinlich das schon während sein des Drehs mitbekommen, ey, Maurice, der hat hier abgeliefert, der sollte gleich am besten zu euch. Ja. So, ich denke, dass es so lief, dass er schon damals wirklich während der Produktion vielleicht schon angefragt wurde und ja, Alex vielleicht danach
vielleicht
oder so.
Ist das sogar schlauer, weil wenn die Sendung noch nicht gelaufen ist, haben die Leute ja auch noch keinen Feedback quasi, also wenn du da so einen mega Shitstorm damit im Endeffekt bekommst, aber hast vorher schon für was anderes zugesagt, ist ja viel besser.
Genau, dann gab es die Bestrafung, natürlich diese Spiele, die Bestrafungsspiele soll man ja auch nicht lösen können, dann gab es die Bestrafung, aber für 7 Leute, weil sie, das ist auch immer so eine random Regel, ja, weil sie 7 Fehler gemacht haben
das
oder
hab
so.
Das habe ich auch nicht verstanden, ich dachte irgendwie, lass doch einfach alle sich da anketten. Ja.
Silver, Calvin, Kevin, Easy, Tanja, Cecilia und Elsa müssen an den Vertrag gebunden werden. Das heißt, die werden dann, also jeweils 2 werden zusammengebunden, Cecilia alleine. Ja, müssen halt so einen fetten Plastikvertrag quasi ständig mit sich tragen. Zum 3. Mal in Folge muss jemand was Schweres tragen, die ganze Zeit.
Ja, dachte ich auch so. Ja, weiß ich nicht, die müssen, glaube ich, mal wieder irgendeine Strafe machen, wie mit Julia letztes Jahr, dass sich da noch irgendwas überschneidet. Was wäre auch witzig gewesen, wenn sie gesagt hätten, keine Ahnung, sie dürfen nicht duschen und müssen aber auch den Vertrag tragen oder müssen ständig mit dem Vertrag irgendwo hinlaufen oder irgendwie sowas. Das wäre halt noch besser gewesen.
Dann gab es die Wand der Wahrheit. Wer hat den größten Höhenflug? Dieses Mal, wer ist am überheblichsten? Die Stars haben natürlich gesagt Silva, der auch sofort wieder eingestimmt wird. Die Nummer 1 im Haus bin ich. Und danach Jenny, Maurice, Alex, Kevin, Elsa, Theresia, Cecilia, Kevin, Ben, Tanja, Easy und Keno in dieser Reihenfolge. Deutschland hat aber beurteilt, dass Maurice und Alex in der Reihenfolge die überheblichsten sind, was die beiden. Die beiden hat es natürlich sehr getroffen, dass sie da eingestuft wurden. Das hat sie auf gar keinen Fall stolz gemacht, dass sie da ganz vorne standen. Ja, und Easy war laut Deutschland diejenige, die am wenigsten überheblich ist übrigens.
Ja, ich fand es ein bisschen lustig, dass sie Calvin ja, glaube ich, auf 4 oder so eingeschätzt haben.
Ja.
Auf 3, genau. Und irgendwer meinte dann so, nee, die anderen beiden müssen vor Kelvin weinen. Kelvin hat noch ein bisschen Herz. Denn wieder, das hier ist seine Deutschlandmarke Fuckboy mit Herz. Oder als er dann wirklich hinter den beiden anderen war, fand ich es tatsächlich ein bisschen witzig, wieder einfach so meinte, geil, hinter euch, ihr toxischen Pimmel.
Jetzt kommen die toxischen Männer, das hat ja auch Alex dann so angekündigt. So,
ja, ne? Vor allem bei als Alex ist es halt so, so, du denkst halt, du bist halt irgendwie so eine Kultfigur, aber wenn die anderen sich darüber lustig machen, weiß man halt, die machen sich wirklich drüber lustig und Alex ist halt, bildet sich was drauf ein irgendwie.
Ja, man merkt aber schon bei Kelvin und Maurice natürlich nicht, erst seit der Elsa-Geschichte gibt es so leichte Spannungen.
Ja.
Und dann gab es diese eine Geschichte von wegen beim Essen dann diese Löwen-Provokation, ne? Von wegen, ja, der Löwe, stimmt, der Löwe ist eigentlich gar nicht so krass, so, nach dem Motto. Ja, stimmt, die Frauen jagen ja. Stimmt es? Weil Tanja, ja, die eigentlich ja. Ist es ja so, die Frauen jagen ja bei den Löwen und das ist ja. Und dann Maurice von dieser Provokation natürlich komplett angeschossen so.
Ja.
Und Kelvin macht immer weiter und dann auch die wilde Rechtfertigung, warum der Löwe dann trotzdem so krass ist, hat ja dann Maurice im Sprechzimmer natürlich geliefert. Von wegen.
Ciao. Da muss ich Pause machen, weil ich so laut gelacht habe. Weil ich so dachte, nein, das kann nicht, das darf nicht wahr sein, dass es gerade wirklich passiert. Er hat gesagt, man muss ja auch mal daran denken, an den Babylöwen Simba, an den kleinen Simba, da hat auch niemand dran geglaubt, dass der Mars Königreich bekommt.
An den hat niemand geglaubt damals nämlich, ja.
Als wäre das so eine echte Geschichte irgendwie so, die große Sage vom Simba.
Das Resultat aus dem Ranking war aber ja aus der Wand der Wahrheit, dass Alex und Maurice auf dem Teppich bleiben müssen und zwar auf dem roten Teppich.
Ja.
Das heißt, sie müssen eine Nacht zusammen da auf diesem Teppich vor ihrem eigenen Plumpsklo schlafen und haben dann tatsächlich auch in der Nacht ein Gespräch geführt und haben sich da so ein bisschen versucht auszusprechen, immer mit angezogener Handbremse, weil sie natürlich wissen, sie dürfen diesen Streit gar nicht beilegen, weil das natürlich auch für beide immer so geil ist, dass der die ganze Zeit durchgespielt wird. Deswegen, ja, haben sie aber trotzdem noch so ein paar Sachen diskutiert, haben im Prinzip alles auf Valentina auch ein bisschen geschoben. Er hat nochmal diese Situation erklärt mit, war das jetzt irgendwie, also hat er da irgendwie jetzt mit ihr gemeinsame Sachen machen wollen? War das quasi heuchlerisch, dass er da mit Valentina stimmen wollte und so? Die ganze Geschichte nochmal sehr intensiv auf dem Sommerhaus aufgearbeitet und Maurice wollte sich auch zwischenzeitlich so aufspielen als, ja, aber man muss auch sagen, ich habe damals deine Beziehung eigentlich gerettet im Sommerhaus, ne? Muss man auch mal sagen. So, ne? Ich habe diesen Streit, da habt ihr euch ja mit der Exit-Challenge und so, das war ja dann damals so, dass ich eigentlich, also eigentlich seid ihr noch zusammen, weil
das
ihr...
Das habe ich gar nicht verstanden. Da habe ich dann auch ein bisschen abgeschaltet, weil ich so dachte, als er dann immer anfängt mit, weißt du das noch, weißt du das noch, als du im Bad und deine Frau und ich war da und ich dachte, ich weiß gar nichts, ich habe es gesehen, aber ich habe keine Ahnung, worauf er hinaus will. Aber das eigentlich Gute an dieser Bestrafung war eigentlich nur, dass wir da festgestellt haben, Maurice versteht Gage nicht, aber Alex versteht das Prinzip von dem Plumpsklo nicht. Weil der hatte ja dann Durchfall und hat halt wortwörtlich wirklich Durchfall. Er hat sich aber nur so gesagt, haben sie schön das Mikro angelassen und im Nachhinein kommt er raus und sagt, hä, jetzt liegt das hier. Jetzt liegt das einfach hinter mir so, ja, das hat Maurice dir doch gerade erklärt, dass du bitte das eigentlich nicht da reinmachen sollst, weil es wird nicht verschwinden. Es liegt dann einfach
im Plumpsklo. Also es war zumindest so geschnitten, dass er nach einer halben Stunde einfach dieses Klo voll scheißt. So. Also wirklich komplett, also das Einzige, was nicht passieren darf in dieser Nacht, dass du halt beim Plumpsklo Durchfall bekommst und da wirklich mit deinem Partner da hingekettet bist, du nicht weg kannst.
Aber er hat es ja schon
angekündigt.
Und er scheißt
einfach komplett. Ja, er hat es angekündigt und dann aber auch so, ja, was soll ich machen? Dann scheißt er da einfach rein und es ist komplett eklig. Es ist
also
wirklich eine unangenehme Situation. Die Geräusche, genau.
Das war wie so ein 2000er Adam Sandler-Film, wo der dann so auf dem Klo und dann hört man halt so als Comic Relief die ganze Zeit so, oh, aua. Und dann kam ja auch noch Cecilia
so, oh,
dazu.
Scheiße. Der hat da Durchfall da drin und so. Also eine irre Situation, dass das sich so abgespielt hat, wirklich.
Aber sie haben am Ende schön die Tür offen gelassen. Da dachte ich, ja, da wird sich's gut schlafen jetzt mit den Matratzen. Genau.
Ich habe mir eine Sache zwischendrin mal mitgeschrieben. Maurice hat an einer Stelle gesagt, ist ja kein Geheimnis, dass Kelvin nicht die hellste Kerze ist. Wo ich mir gedacht habe, hat er nicht buchstäblich den Titel die hellste Kerze gewonnen mal sogar?
Stimmt.
Bei Sat.1 damals. Ja. Die großen Reality-Spiele oder sowas, ja. Was der Jochen Schropp damals, ich glaube, er hat das ja gewonnen damals, einmal zumindest. Und dann hat er den Titel die hellste Kerze gewonnen. Naja. Aber dass ich mich mit TV auskenne, durfte ich und du natürlich auch danach beweisen in dem Spiel, ja. Cancel Culture, wo es über abgesetzte Formate ging und es darum ging, quasi abgesetzte Formate zu erraten und dann ein Lösungswort zu finden. Und ja, da waren einige Shows, die ich auf jeden Fall erraten hätte, wie zum Beispiel, also ich habe alle erraten, glaube ich.
Ich habe auch alle erraten, sofort eigentlich.
Club der guten Laune war natürlich geil, weil halt einfach Theresia nicht drauf gekommen ist, obwohl sie selber da bis zum Finale drin war. Jenny ist dann irgendwann drauf gekommen.
Die haben da auch alle immer nur auf den ersten Satz geguckt, weil der erste Tipp war ja dann, zwei Blondinen kämpfen um die Aufmerksamkeit von einem Stripper und da war halt Mark Terenzi mit gemeint. Aber der nächste Tipp war halt mega offensichtlich irgendwie der Titel verspricht irgendwie positiv, eine positive Sendung oder irgendwie sowas stand da. Und dann dachte ich, ja, das kann ja nur das sein. Und Theresia so, weiß ich, habe ich nie, also ich glaube, das habe ich nie gesehen oder kenne ich nicht.
Geil natürlich auch, dass Get the Fuck Out of My House mal wieder eine Erwähnung bekommen hat. Ja, und am Ende mussten die Teams, die ja Kelvin und wer noch gewählt hat, Jenny, ne?
Ja.
Die haben dann ja die Teams zusammengestellt und da haben die drei Teams dann unterschiedlichste Antworten gegeben für das Lösungswort. Kelvin und Alex haben gesagt, Quotenschlager ist das Lösungswort. Tanja, Kelvin und Elsa waren bei Quotengewinner. Theresia, Keno und wer auch immer noch haben das Wort falsch geschrieben.
Gott sei Dank, ey. Ich dachte nämlich noch so, als die Teams zusammengestellt haben, habe ich mich noch gefragt, warum stellen die Keno, Ben und Theresia? Also ja, man weiß immer nicht, was es für ein Spiel wird, aber meistens ist es ja irgendwas mit irgendwas schnell machen und dann Rätsel lösen oder so, Wort suchen. Und da dachte ich dann so, warum die drei zusammen, die wirklich auch ein bisschen logisch denken, denen jetzt nicht ganz so schwer fällt. Und da dachte ich so, nee, wenn die jetzt gewinnen, dann kann halt weder irgendwie Ben rausfliegen, der ja eigentlich schon relativ safe war, und dann halt entweder Keno oder Theresia, und dann wäre es halt vielleicht noch, keine Ahnung, Maurice geworden oder so.
Ja, danach ging es um die Nominierung, denn es war ja die erste auch Nominierung, die offen war, also dass alle auch eine Stimme hatten, also sowohl die beiden Neuankömmlinge als auch die Stars hatten die Chance, jemanden rauszuschmeißen. Silva und Easy haben überlegt und Silva hat sofort auch überlegt, was er da für Kriterien an den Tag legt und auch gemeint irgendwie, also mir ist eine erfolgreiche Sendung wichtig und mir ist wichtig, dass dieses Ding hier fliegt, dass das hier fliegt und so.
Es
und,
wird episch.
Episch und mir ist wichtig, dass, aber Kelvin, nee, mit dem komme ich nicht zurecht.
So. Auch mega gute Situation, so raus. Wie die da zusammen so sitzen mit Easy und sie so, ja, nee, ich stimme dir zu und auf einmal sagt er so, ja, also ich würde Kelvin einfach rausfinden. Sie so, hä, was? Macht gar keinen Sinn. Den wollen doch alle sehen. Also nee, also ich komme da gar nicht, wir sind gar nicht irgendwie auf einer Linie, so nee.
Ja, und dann auch eine witzige Situation, Theresia, Maurice und Cecilia, ne, als Theresia so zu Cecilia so gekommen ist und irgendwie gar nicht so schlimm sie genervt hat. Also nee. Theresia nervt schon, aber in der Situation hat sie jetzt gar nicht so Schlimmes irgendwie gemacht. Sie hat dann auch sogar noch gesagt, Maurice unterhält super, der ist so unterhaltsam, so den kannst du hier nicht rausnehmen. Und dann dreht sich Cecilia einfach so um zu Maurice und sagt so, boah, die nervt mich so. Das geht mir so auf die Nerven, Alter. Und Maurice auch so, boah, die nervt so hart, ey. Grundsätzlich, ja, verstehe ich. Aber diese Situation jetzt hat es jetzt nicht für mich reflektiert.
Ich glaube, es war einfach, die war wahrscheinlich schon die ganze Zeit genervt von ihr, Maurice ja sowieso, weil Theresa ihm da letztens hier die große Geschichte, das große Feminismus 1x1 da erklären wollte. Da hat er wahrscheinlich schon gedacht, nee, will ich ja eigentlich auch gar nicht wissen. Und ja, ich glaube, Cecilia ist generell von solchen Leuten genervt, die immer so ein bisschen raushängen lassen wollen, wenn sie ja doch was besser wissen, was ja auch so ist, aber ja, ich glaube, da ist man dann irgendwann auch ein bisschen nach The 50, wo die ja auch beide zusammen waren. Wahrscheinlich hat es auch noch mit reingespielt, dass sie dann so dachte, nee, nicht nochmal. Die kann jetzt auch gerne gehen. Ich finde sowieso, Cecilia, mega witzig, also so dieses Format ist einfach, hebt all ihre Stärken heraus, so alle anderen Formate waren immer so, man dachte, ja, da war sie ganz witzig, aber gerade da auch, was sie dann immer in den O-Tönen so sagt oder wie sie immer auch mit Maurice so, was sie jetzt für ein Verhältnis haben, finde ich so lustig auch in diesem Spiel und dass sie sich dann zwischendurch auch mal mit ihm anlegt, aber sich dann auch über ihn lustig macht und ihn dann manchmal auch einfach nur so mein Löwe, mein Bär nennt, finde ich so gut.
Ja, 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 voll. Also die profitiert total vom Format,
ja,
von Maurice' Anwesenheit und bin mal gespannt, wenn er dann irgendwann rausfliegt, was vermutlich irgendwann so sein wird, dass es dann vielleicht enger wird oder vielleicht auch nicht mehr so viel Sendezeit wird. Wer weiß. Stunde der Wahrheit. Wie immer habe ich noch ein paar Fragen an euch und vor allem natürlich zu Maurice und Alex. Maurice, du durftest mit Alex eine Nacht verbringen. Was war das für eine Erfahrung für dich? Und dann hat er sich so um Kopf und Kragen geredet und hat dann geendet mit, ja, und von daher war das schon eine Weltklasse-Aktion gewesen. Das war hier, weil er 50 Mal das Wort auch Weltklasse gesagt hat.
Und die, sie wollen ja auch immer beide unbedingt betonen, ja, Freunde wären wir nicht. Aber ist schon, war schon, also hätte man sonst nie gemacht. Und dann, was ich auch immer hasse, wenn Leute das sagen, das sagt Alex auch ständig, ist immer dieses, ja, nee, war schon, ist schon okay jetzt. Und aber trotzdem, wenn es dann hier ins Spiel geht, dann gebe ich natürlich alles und ich will ihn besiegen. Aber danach gibt man sich auch die Hand und macht Fair Play. Da kriege ich die Krise, wenn Leute immer irgendwas von Fair Play reden. Das sind immer so dieselbe Art Mensch ist irgendwie.
Ja, es ist halt ein Sportler, ne? Die sich da in einem sportlichen Wettkampf halt auch sehen. Auch bei Silva muss man sagen, die perfekte Frage gestellt. Kann man das eigentlich lernen, ein Entertainer zu sein? Also, nee, du bist als Entertainer geboren und ich habe das halt in mir und so und auch minutenlang da vor sich hingeredet. Ja, also das war sehr schön. Nominierung, zuerst haben die Stars nominiert und haben sich entschieden für Ben. Auch jetzt nicht so überraschend. Ich glaube auch, mein Gott, ich glaube die Geschichte Ben war zu Ende auch jetzt dann langsam.
Er wusste es ja selber auch schon.
Die Runterholaktion mit der Brille, das war natürlich immer noch in den Köpfen der Leute, dieser eine Spruch. Und hat dann natürlich mit einer großen Geste seine eigene Cap an Keno weitergegeben, den er ja ganz vorne sieht. Der wird das Ding hier gewinnen.
Ja, ganz bestimmt.
Easy und Silva durften dann auch noch wählen und haben sich, finde ich, schon überraschenderweise für Theresia entschieden, weil sie ja vor allem auch gesagt haben, ja, wir können hier nur Entertainment-Gründe und so anwenden und so. Und ja, dann trifft es halt leider dich, Theresia. Und sie war auch überrascht. Und da haben wir mal eine andere Seite von ihr gesehen, ne, am Ende nochmal.
Ja, da war sie ein bisschen angepisst. Da fand ich auch witzig, ihre Worte dann irgendwie. Ja, viele, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Es ist auch einfach mal mit Intelligenz. Da kann man auch unterhalten. Da ist mir so, ja, kann man auch. Aber du bist halt trotzdem eine witzig aussehende Barbie im Endeffekt und deswegen bist du unterhaltsam. So, da dachte ich so, bei diesem Spiel, wo sie da so ausgerutscht ist, erstens dachte ich gleich fliegen die Stäbe raus, wenn die sich da irgendwas bricht.
Auf der
Glitschebahn. Ja, genau. Und dann muss ich immer, wenn ich die sehe, muss ich daran denken, dass ja damals das auch so ein großes Ding war mit den Barbies, wo dann irgendwie, keine Ahnung, der Kinderschutz und die Emma oder wer da alles, keine Ahnung, wer da dran beteiligt war, dass die dann meinten, ja, ist halt mega schlecht so für junge Mädchen, weil so sieht ja niemand aus. Und jetzt mache ich den Fernseher an und sehe Theresia und denke, so sieht sie aus. Das sind die langen Beine, das ist die Barbie, vor der wir uns...
Langbeine.
Wir wurden gewarnt von dieser Person.
Theresia musste sich verabschieden, denn Reality hat zwar viel mit Intelligenz zu tun, aber das haben die anderen nicht verstanden. Ja, nächste Woche gibt's das Telefonspiel mit der falschen.
Geil. Aber mit Baustellen.
Hörern und so.
Diesmal.
Was musste man da zusammenstellen beim letzten Mal? Den Stuhl aufbauen? Eine Leiter, genau. Ja.
Karriereleiter. Und
ich habe es noch nicht erkannt, wer. Lilo habe ich schon erkannt, auch im Teaser. Die wird nächste Woche ankommen.
Okay. Ja.
Die zweite Person weiß ich nicht.
Nee, habe ich auch nicht gesehen. Aber ich freue mich in erster Linie darauf, endlich Silva in einem richtigen Spiel zu sehen. Weil der hat ja bis jetzt noch gar nichts gemacht. Den hätte ich eigentlich auch gerne in diesem Schleim, also in dem Rutschspiel, hätte ich dann auch schon gerne gesehen. Ich glaube, es wäre auch gut gewesen. Aber nächste Woche wird geil, glaube ich, am Telefon dann auch noch.
Dann wollten wir noch ganz kurz über Big Brother reden, denn da gab es Entwicklungen, die wir begrüßen, weil wir haben es ja letzte Woche gesagt, dass wir uns eigentlich wünschen jetzt zur Halbzeit, dass da nochmal jemand Neues einzieht, weil irgendwie mittlerweile 6-7 Leute freiwillig ausgezogen sind. Und da aus unserer Sicht so eine leichte Langeweile sich eingeschlichen hat. Und ja, jetzt tatsächlich war es so, am Montag sind 3 NachzüglerInnen eingezogen. Simon, Bertha und Luana. Und ja, die, ich habe jetzt nur eine Folge, eine Tageszusammenfassung mit denen jetzt schon gesehen natürlich. Und ich finde, genau das wurde erstmal erreicht, was wir uns erhofft haben, dass die anderen so ein bisschen aus ihrer Komfortzone gerissen werden. Und ich habe ja gerade... bei mir schwankt es ja, wenn ich am meisten hasse. Klar, Matteo immer so, aber ansonsten bin ich gerade so sehr auf der Linie, dass ich vor allem Maya nicht so richtig leiden
ich
kann gerade.
Ja, ich wusste, dass du sagst.
Die so, ich weiß auch nicht, dieses mit Chrissy natürlich sowieso, das ist natürlich überhaupt nicht meins, aber auch sonst ist die halt da, die denkt halt irgendwie, sie wohnt da jetzt, ne? Ja. Also die denkt halt nicht mehr, dass sie gerade in der Fernsehsendung ist und da irgendwie noch irgendwas machen muss.
Ja. Und die ist echt so richtig in so eine WG abgeschlittert, glaube ich. Also ich glaube, ich weiß nicht, man könnte das wahrscheinlich jetzt mit den neuen Einzügen, irgendwer hat da bestimmt mehr Ahnung und könnte da irgendwie wissenschaftlich das irgendwie belegen, aber das ist ja mega krass, wie Anti, die auch gegen die Neuen sind, aber alle so, oder die meisten von denen, dass sie dann auch so sagen, ja, na, ist jetzt schon irgendwie, also wenn es jetzt irgendwie drauf ankommt, dann bin ich schon loyal den Alten gegenüber. Und wenn
obwohl man sich davor halt alle gehasst hat. So.
Ja,
also das ist dann auf einmal
so
komplett
krass,
egal.
Wie sich die jetzt auf einmal doch wieder so, oder dann sind sie im Bad und dann reden sie über die anderen. Dann sag ich, ja, also der ist auf jeden Fall ganz komisch und die habe ich auch, ich glaube, der macht Comedy, haben sie doch gesagt. Den habe ich schon mal gesehen und der hat, glaube ich, ganz auf TikTok ganz viele Follower und die Lehrerin, naja, wann hat die denn zum letzten Mal unterrichtet? So ganz abfällig gleich, wie ich so dachte, Alter, die sind gerade da reingekommen und haben sich ja auch nicht ausgesucht, irgendwie Nachzügler zu sein, weil da 8 Leute freiwillig gefühlt gegangen sind. Und die waren, also das hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass die so negativ dann sind.
Ich finde, was legit ist, ist das Argument, dass es unfair ist, also dass man so ein bisschen Angst hat.
Ja, aber das war damals bei Big Brother aber auch so, dass immer wieder neue Leute kamen und am Ende nicht jemand gewonnen hat, der die ganzen 100 Tage da war. Also, weiß ich nicht, vielleicht, ich dachte dann so, vielleicht sind die auch so überrumpelt, weil die bekommen ja wirklich gar nichts mit, was wir mitbekommen. Und wahrscheinlich sind die ja wirklich mit dem Wissen eingezogen, dass da niemand kommt. Und jetzt sind es 3 auf einmal und jetzt denken sie sich vielleicht, ja cool, geil, das war aber nicht so abgemacht.
Wenn ich derjenige wäre im Haus, der da schon da ist, dann würde ich auch überlegen, dass ich jetzt gerade nicht der Spannendste bin anscheinend. Also, dass unser Haus jetzt gerade nicht so unterhält, weil ich würde halt zurückdenken, okay, Jade, Serkan und Menowin, so die, das war damals eine reine Quotenaktion.
Ja gut, aber das waren ja sogar so halbe Promis. Also, das ist
trotzdem
nochmal was anderes.
Ja, aber trotzdem ist das ja natürlich jetzt auch irgendwie, ist nicht unbedingt ein Panic-Mode, aber zumindest jetzt auch sowas, was natürlich nochmal Aufregung jetzt. Also die wollten das ja nicht, die wollten niemand nachziehen lassen. Ne? Die haben jetzt, klar, wegen der Auszüge, aber weil es auch langweilig wurde eben, das haben wir auch gesagt. Ne? Also es ist ja auch so, dass die sich einfach eingewohnt haben und da jetzt das 50 Tage wahrscheinlich noch runterverwaltet hätten. So.
Ja, weiß ich nicht. Also ich kann es auch verstehen, dass manche dann so sagen, ja, es fühlt sich jetzt auch teilweise komisch an, weil die ja wirklich, auch wenn die sich teilweise nicht leiden können, wächst man ja zusammen. Und es ist halt wie so ein bisschen, ja, so eine Zwangs-, ja, okay, ich wohne halt mit dem zusammen, aber irgendwie, wir ziehen uns voreinander um, wir duschen da, es ist fein. Und dann kommen aber nochmal 3 neue Leute nach den 50 Tagen. Das verstehe ich schon irgendwie, dass man dann so sagt, ja, irgendwie fühlt sich das jetzt komisch an. Und dann wollte ja auch, das war ich auch nicht verstanden, mit den Betten, mit der Bettendiskussion, wo Frauke dann sogar meinte, ja, dann musst du halt mit mir in einem Bett schlafen. Und der Neue hat so gesagt, irgendwie fand ich das ganz komisch und auch ein bisschen unangenehm.
Das war ja auch wieder
jetzt gleich hier mit
so
Fremden, so nah beieinander, das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, weil sie dann halt so Markus eifersüchtig machen wollte.
Ja,
ne?
Wahrscheinlich, ja, aber ich glaube nicht, dass das mit dem Neuen klappt. Um ehrlich zu, also, dass es generell klappen würde, aber halt auch nicht mit dem Neuen, keine Ahnung. Ja, aber es ist schon ein bisschen spannend, wie die jetzt so wirklich, keine Ahnung. Ich glaube, das könnte man echt, Da gibt es bestimmt auch einen Begriff dafür, für diesen sozialen Dingsbums, was da gerade passiert.
Ja, meldet euch, wenn ihr Soziologinnen seid, dann sagt uns Bescheid. Aber ich bin jetzt gespannt, wie es bei Markus vor allem läuft, weil er war ja sehr anti und fand es sehr unfair und hat auch gestern diese Aktion mit, Simon wollte abwaschen und dann er wirklich so, nee, zieh durch, Bene, zieh durch. Wir machen das nach unserem Plan und ihn so völlig auch ignoriert hat und gar nicht mit ihm gesprochen, sondern nur mit Ben. Also weird auch so. Also ich bin gespannt, weil er gerade ja im Ranking schon weit oben steht bei den ZuschauerInnen, ob das jetzt für ihn, wenn er da so weitermacht in die Richtung, ob das für ihn auch schlechte Auswirkungen haben könnte. Mal schauen. Ich finde, es ist auf jeden Fall spannender geworden dadurch. Und selbst wenn die jetzt als Kanonenfutter da reingeschossen werden, ne, die drei, die ja natürlich, sobald sie dann zur Nominierung stehen, wahrscheinlich auch nominiert werden, wie sie Nadel sagen würde. Man hat trotzdem Nominierungen und den Druck, dass man nominiert werden könnte und rausfliegen könnte so. Aber ich glaube, dass die OGs lange jetzt erstmal safe sind, wenn sie sich nichts Großes erlauben. So.
Ja, aber irgendwie checken die das auch nicht so richtig, glaube ich. Gut, weil sie halt nicht das so wahrnehmen, wie wir jetzt, wie so die Meinungen sind. Aber eigentlich kann man sich das ja denken, oder dass man jetzt schon trotzdem eine andere Beziehung quasi zu Leuten hat, die man irgendwie 50 Tage lang schon dann jeden Abend guckt. Aber was ich ein bisschen witzig fand, dass die ja dann wirklich alle gesagt haben, nee, ich habe nichts gesehen und so. Ich dann so, also Das hat sie dann schon ein bisschen unsympathisch gemacht. Also man kann ja sagen, ja doch, ich habe schon
reingeguckt. Aber das ist eine ganz klare Anweisung. Das ist ja eine Anweisung, dass die
das verstehe dürfen, ich. Ja. Aber wie, also das dann wirklich so drauf zu beharren und immer zu sagen, nein, ich weiß gar nichts. Man hätte ja auch irgendwie sagen können, ich darf halt nichts sagen oder irgendwie sowas. Aber Das war halt, glaube ich, nicht so der sympathische Move.
Aber weil halt alle dasselbe gesagt haben, denke ich, ist es eine Anweisung, ne? Ja, dass sie auch sein, genau das bestimmt Wahrscheinlich sagen müssen. So. Naja. Wir gehen zu den News. Drei kleine Sachen. Die Bachelorette in dieser Staffel, eine B-Staffel. Also wir haben die Bachelor-Staffel, die was Besonderes gemacht hat mit den doppelten Bachelors. Wir hatten Germany's Next Topmodel, die alle Geschlechter auf einmal erlaubt haben. Und jetzt auch die Bachelorette-Staffel, die mit Stella Tiana Stegmann eine bisexuelle Bachelorette an den Start schickt. Dementsprechend dürfen Frauen und Männer um sie kämpfen. Geil. Und sie kennt man ja auch schon aus Too Hard to Handle, ne, Stella, und war da jetzt nicht die allzu sympathischste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, weil sie halt immer gegen die Regeln gegangen ist, aber da gibt es ja jetzt keine Regeln mehr bei der Bachelorette.
Nee, und die Regel macht sie vor allem. Ja. Deswegen, ja, mal schauen. Spannend, auf jeden Fall besser als eine stinknormale Staffel, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, und ich glaube, die ist auch ein bisschen aufregender als jetzt irgendwie eine Maxim oder wer da alles mal dabei war.
Ich liebe es, dass Maxim immer das Negativbeispiel ist, weil sie so absolut, also die war ja
alles weil die das wirklich in den Abgrund gerissen hat für einen Moment.
Naja, ich fand Melissa schon.
Ja, Melissa war auch schlecht. Die war der Anfang vom Ende eigentlich.
Wer war die letzte gute Bachelorette?
Sharon.
Ja. Ja, dann habe ich noch News zu den RTL-Wasserspielen. Das interessiert uns natürlich brennend. Am 18. Mai um 20.15 Uhr sind die im Siam Park auf Teneriffa, wie schon letztes Mal, moderiert von Jan Köppen und Laura Papendick und mit Oliver Pocher als Bademeister. Ich fand es nur deswegen vorlesenswert, weil ich finde, dass einige hier spannend angekündigt sind, also mit spannenden Berufsbezeichnungen. Und zwar Content Creatorin Antonia Hemmer ist dabei. Partysängerin, nicht Stimmungssängerin, Isi Glück. Schauspielerin Jess Maurer Opitz. Wer ist das nochmal?
Keine
Jess
Ahnung.
Maurer Opitz. Moderatorin Nina Mogadam. Oh. Und jetzt wird spannend. Logistiker Adriano Salvaggio. Also er ist kein Reality-Star, sondern Logistiker Adriano Salvaggio, der auch irgendwie den Schritt von aus Reality-Shows raus, nur noch in so komische Spielshows bei RTL, wo er irgendwie so ein Casting so auffüllt.
Entweder er muss mit Rollschuhen irgendwas machen oder im Wasser irgendwas.
Ja. Und dann natürlich der ultimative RTL-Spielshow-Kandidat, Ex-Handballprofi Pascal Hens natürlich. Ja. Und dann Podcaster Serkan Yavuz. Cool. Statt Sommerhaus der Stars-Gewinner oder wie auch immer. Und Profitänzer Valentin Lusin.
Hammer.
Und die letzte News, die ich noch habe, ist von Vox. Und die habe ich speziell eigentlich für dich auch ein bisschen rausgesucht.
Oh mein Gott.
Denn es gibt, ich weiß nicht wann genau, ob es im Sommer ist oder im Herbst dann, bald eine Sonderstaffel, glaube ich sogar, von Grill den Hänsler. Und zwar Deutschland grillt den Hänsler. Wo Steffen Hänsler antreten wird gegen mehrere Leute aus Deutschland quasi. Und die Vox-Chefin, glaube ich, hat es so ein bisschen verglichen mit dem Bundeswischen-Koch-Contest. Also ja, da wird jetzt versucht, das auf die nächstgrößere Stufe zu heben, irgendwas anderes zu machen. Grill den Hänsler, neue Staffel geht ja auch gerade los, wenn ich das richtig verstanden habe in der Werbung letztens. Ja, dafür ist Steffen Hänsler aber raus bei Melzer und Hänsler liefern ab. Das heißt, Melzer liefert ab jetzt mit einem wechselnden Gast, ähnlich wie bei Kitchen Impossible, Melzer und Raue liefern ab oder so heißt es dann wahrscheinlich. Also da ist Hänsler dann raus. Und bei Vox gibt es auch noch eine Formatadaption oder Ummodelung, und zwar von Sing meinen Song. Da wird es bald Sing meinen Schlager geben, ein Open Air vor Live-Publikum mit Schlagerleuten quasi.
Ja gut, das ist ja jetzt irgendwie nicht so aufregend, oder?
Ja, aber wenn die vor Live-Publikum das machen, dann ist es ja schon gravierend anders.
Ja, aber singen die nicht eh immer alle ständig miteinander? Und das ist ja auch, Schlager ist ja dasselbe Genre. Also bei Sing mein Song ist ja der Sinn, dass jemand Rockmusik macht und dann irgendwie so eine Ballade singen muss oder so.
Ich hoffe halt auch ein bisschen, dass es in Richtung Partyschlager auch geöffnet wird. Also, dass nicht nur jetzt so.
Ja, das wäre geil, das stimmt.
Matthias Reim und so, sondern dass halt dann irgendwie Icke Hüftgold und Easy Glück und der Giuliano auch noch mit der Bauchtasche und der Warnweste, dass er dann hier mal einen Udo Jürgens singen muss oder so. Das wäre gut. Ja, dann haben wir es wieder. Folgt Nathalie natürlich gerne unter @NathalieK bei X. Oder bei Instagram. Schaut in die Shownotes. Meine Links sind da natürlich auch. Threads gibt es auch. 5 Sterne kann man uns geben. Alles Mögliche. Wir sind für alles dankbar. Ich bin auch dankbar, dass Nathalie heute da war. Also vielen Dank.
Sehr gerne. Immer wieder.
In der nächsten Woche dann schauen wir mal rein bei Fight for Paradise, das neue Netflix-Format, was sehr ähnlich zum Dschungelcamp aussieht. Ich habe den Trailer geguckt. Wirklich krass, wie die es fast kopiert haben anscheinend. Und vielleicht Baby Reindeer. Ich bin ja bei Folge 3, deswegen vielleicht finde ich nächste Woche jemanden. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal natürlich Mapsel und Papsel grüßen.